5. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur weiteren Stärkung des Anlegerschutzes. Ich bitte, die Plätze zu tauschen, einzunehmen, Gespräche nicht hier im Raum zu führen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten beschlossen. So, bitte darf ich noch mal darum bitten, dass Gespräche draußen geführt werden. Dann gebe ich das Wort der ersten Rednerin. Das ist für die Bundesregierung parlamentarische Staatssekretärin Sarah Riglewski.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit dem Gesetz zur weiteren Stärkung des Anlegerschutzes werden wir den Anlegerschutz vor allem im Hinblick auf Vermögensanlagen weiter verbessern. Anlegerschutz, und das sage ich noch mal ganz deutlich, und insbesondere der Schutz von Kleinanlegerinnen und Kleinanlegern, ist ein sehr wichtiges Ziel der Bundesregierung. Denn wir wissen alle, dass selbst wenn der Markt gut funktioniert, Produkte in Ordnung sind, das Ganze häufig schwer zu durchdringen ist für Menschen, deren tägliches Geschäft das eben nicht ist. Und wir wissen, dass auch in der Vergangenheit teilweise Kleinanlegerinnen und Kleinanleger bei Investitionen hohe Beträge verloren haben, für sie hohe Beträge. Denn bei den meisten geht es eben nicht darum, jetzt noch mal eine zusätzliche Million zu erwirtschaften, sondern es geht in der Regel auch um die Frage, wie kann ich vielleicht meine Altersvorsorge absichern, wie kann ich die Ausbildung meiner Kinder finanziell unterstützen, wie kann ich hier Vorsorge treffen oder Ähnliches. Und wir haben insbesondere als jüngstes Beispiel, was uns allen, glaube ich, noch gut im Gedächtnis ist, bei der Insolvenz eines großen Anbieters von Containeranlagen gesehen, dass die bislang bestehenden Vorschriften nicht ausreichen. Und mit dem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf ziehen wir die erforderlichen Konsequenzen. Anleger müssen und sie sollen auch besser geschützt und informiert werden. Und deswegen hat die Bundesregierung bereits im Jahr 2019 ein Gesetz, ein Maßnahmenpaket zur weiteren Stärkung des Anlegerschutzes vorgelegt, das wir jetzt umsetzen. Die letzten Teile davon, einiges haben wir schon umgesetzt, war ein gemeinsames Gesetz von des Bundesministeriums für Justiz und für Verbraucherschutz und des Bundesministeriums der Finanzen. Ein wesentliches Element ist, sich anzuschauen, welche Produkte sind denn eigentlich überhaupt für Anleger so geeignet, dass sie auf dem Markt vertrieben werden können. Und ein Thema, was dabei aufgestoßen ist, ist das Thema Blindpool. Blindpool-Anlagen sind Anlagen, wo vorher gar nicht so richtig klar ist, wo rein eigentlich investiert wird. Und hier sagen wir, das ist nicht geeignet für Anlegerinnen und Anleger, insbesondere für Kleinanleger, weil einfach nicht klar ist, welches sind die konkreten Anlageobjekte und eine Bewertung und insbesondere Risikobeurteilung hier nicht möglich ist. Ein weiterer Punkt, der auch damit im Zusammenhang steht, aber insbesondere auch nach der Insolvenz von P&R zum Thema wurde, ist die Frage, wie bei direkten Investitionen in Sachgüter auch nachgehalten werden kann, dass der Container, um bei dem Beispiel zu bleiben, auch wirklich gekauft, gewartet und dann auch entsprechend so vorhanden ist, wie sich das die Leute vorgestellt haben. Und hier wollen wir sicherstellen, dass eine zielgerichtete Zweckverwendung auch stattfindet, indem die Mittelverwendungskontrolle durch unabhängige Dritte vorgeschrieben wird. Und hier etablieren wir auf diese Weise eine unabhängige Kontrollinstanz. Dritter Punkt ist die Beschränkung des Vertriebs auf aufsichtigte Berater und Vermittler. Vermögensanlagen müssen geeignet sein für den, der ihn kauft. Dazu sind Finanzanlagevermittler verpflichtet. Und deswegen wollen wir, dass eben diese auch nur den Vertrieb übernehmen können, weil sie eben darauf verpflichtet sind, beaufsichtigt werden und das auch nachgehalten werden kann. Nächster und auch sehr wichtiger Punkt ist, dass wir die BaFin noch einmal stärken wollen, was das Thema Produktinterventionsmaßnahmen angeht. Die BaFin hat die Möglichkeit, gefährliche Produkte auch nicht zuzulassen. Und hierfür sehen wir eben die Möglichkeit der Aussetzung der Prospektprüfung bei Anlegerschutzbedenken vor, damit in eine verstärkte Prüfung eingestiegen werden kann und dann auch, auch gegebenenfalls interveniert werden kann. Ich komme zum Schluss, nur noch zwei Punkte. Das eine ist, wir möchten gerne die Transparenz weiter verbessern über Produktinformationsblätter. Und wir stellen auch sicher, dass ein einheitliches, hohes Niveau auch bei Fondsverwaltern gegeben ist, indem wir sagen, es reicht nicht, dass die nur registriert sind, sondern sie müssen auch eben der Erlaubnispflicht unterliegen. Und die BaFin muss hier die Kontrolle darüber haben. Insgesamt, glaube ich, haben wir hier eine gute Grundlage für mehr Anlegerschutz, insbesondere mehr Kleinanlegerschutz, geliefert. Und ich freue mich auf weitere Verbesserungen im parlamentarischen Verfahren. Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Ich bitte doch die Abgeordneten, die sich im Raum stehend befinden, sich darüber zu oder sich zu überlegen, den Raum zu verlassen, den Saal zu verlassen, ruhig zu sein oder sich hinzusetzen. Das gilt vor allen Dingen für den rechten Flügel, den ich hier nennen muss. Das geht so nicht. Bitte. Nein, hier steht eben nicht der gesamte Saal.
Weil laut wurde und laut geschrien wurde, sodass es störend war.
Es steht hier nicht der gesamte Saal, sondern es stehen jetzt noch vier Abgeordnete Ihrer Fraktion hinten. Und Sie haben vorhin gelacht, sehr laut sogar. Und deshalb habe ich interveniert, weil das laute Lachen hier die Plenardebatte einfach stört. Darf ich noch mal Sie bitten, den Raum zu verlassen oder sich hinzusetzen? Ja? Wir reden die ganze Zeit über Sie vier dort. So, Herr Kai Gottschalk von der AfD-Fraktion hat das Wort.
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger da draußen, Anlegerschutz, Frau Reglewski hat es gesagt, hat auch immer etwas mit Vertrauen zu tun. Wir brauchen in Deutschland Gesetze, auf die sich Anleger verlassen können. Sie setzen großes Vertrauen in diese Gesetze und in die Maßnahmen, wenn jemand gegen diese Gesetze verstößt. Hier liegt unsere Verantwortung als Gesetzgeber. Darum ist Anlegerschutz eine wichtige Sache, vor allem im Bereich des sogenannten grauen Kapitalmarktes. Dass dieses Vertrauen in den Anlegerschutz in den letzten Jahren immer wieder verletzt wurde, das zeigt die Vergangenheit, Frau Reglewski. Die Firmen, die ich jetzt als Beispiel aufführe, stehen Pate für ein langes Versagen dieser Regierung. Procon, 75.000 Anleger mit 1,4 Milliarden investiert, 40% des Kapitals verloren. Das war übrigens grünes Kapital, Herr Kollege, von vielen Menschen, das weg ist. Bei S&K 11.000 Anleger betroffen. Hier steht ein Verlust von etwa 240 Millionen Euro im Raum. Bei P&R, die berühmte Containergeschichte, da hat sich die BaFin ja auch wieder mit Ruhm bekleckert, Frau Reglewski, stehen 3,5 Milliarden Euro in der Kreide. Wie viel Gelder hier am Ende verloren sind, verehrte Damen und Herren, wird das Insolvenzverfahren zeigen. Man darf davon ausgehen, dass etwa zwei Drittel des Vermögens verloren sind. Der letzte Fall dürfte vielleicht nun die Regierung in Verbindung mit Wirecard bewogen haben, endlich zu handeln. Denn die Frage, die ich mir stelle, verehrte Kolleginnen, warum hat die Bundesregierung so lange für dieses Gesetz gebraucht? Seit August 2019 lag das Maßnahmenpaket auf dem Tisch und Sie haben nicht gehandelt. Deswegen sind viele Schäden, die in dieser Zeit entstanden sind, Ihnen zuzurechnen. Da erwarte ich am Ende des Tages eben eine schnellere Umsetzung von der Regierung. Wie wichtig das Thema ist, schreibt die Bundesregierung ja sogar selbst. So steht im Gesetzentwurf, ich zitiere mit der Erlaubnis der Präsidentin, Anlegerschutz ist ein wichtiges Ziel der Bundesregierung bei der Finanzmarktregulierung. Dafür wurde in den letzten Jahren viel getan. Na ja, beispielsweise durch die Neuerung des Kleinschutzgesetzes von 2015. 6 Jahre ist es her, meine Damen und Herren. Doch die Entwicklungen an den Finanzmärkten bleiben nicht stehen. Oh, welch tolle Feststellung. Und Erfahrungen aus der Anwenderpraxis, unter anderem der Insolvenz eines großen Anbieters für Vermögensanlagen, aber auch weitere Entwicklungen machen deutlich, dass der Schutz von Anlegern weiter gestärkt werden muss. Warum also diese Maßnahmen für den Kapitalmarkt so wichtig? Dazu sagt der Verbraucherschutzverband, ich zitiere nochmals, Anlagen des GKM zeichnen sich durch hohe Verlustrisiken, geringe bis keine Handbarkeit auf und meist lange Laufzeiten. Dazu sind sie in der Regel kaum oder gar nicht reguliert. Meine Damen und Herren, ich glaube, es ist an der Zeit, dass Sie wirklich schnell handeln. Aber rühmen Sie sich nicht, denn Sie haben viel zu lange bei diesem wichtigen Thema geschlafen. Dies zeigt deutlich auf der anderen Seite, wie wichtig das Vertrauen in den Markt ist. Und gut ist, und das will ich nicht verhehlen, dass nun Blindpool-Anlagen verboten werden. Blindpool-Anlagen sollen verboten werden. Das sind Anlagen, das muss man sich auch mal überlegen, dass sowas bisher erlaubt war, denen konkret zum Zeitpunkt der Prospekterstellung die Anlageobjekte noch nicht feststellen. Also die Katze im Sack. Damit will die Bundesregierung eine hinreichende Bewertungsmöglichkeit für Anleger feststellen. Gut so. Zweitens, bessere Prüfungsmöglichkeiten. Zusätzlich sollen die Möglichkeiten zur Prüfung der Rechnungslegung von Emittenten, von Vermögensanlagen verbessert werden. Auch da kann ich Sie nur unterstützen. Drittens, Stärkung des Anlegerschutzes durch die BaFin. Ja, wieder mal die BaFin. Hoffen wir, dass wir mit dem Gesetzentwurf, den wir demnächst hier diskutieren werden, die BaFin dann mal wirklich auf richtige Beine stellen und zu einem bissigen Tiger der Kontrolle verwandeln. Viertens, mehr Transparenz. Und auch das darf man sich an dieser Stelle wünschen. Und fünftens, und das steht wieder nicht drin, und das wäre mir wichtig gewesen, schaffen Sie endlich nicht nur die formelle entsprechende Kontrolle und Prospekthaftung, sondern auch die materielle der BaFin, dass Anleger wirklich darauf vertrauen können, was in den sogenannten Prospekten steht. Zusammenfassend werden wir sehr kritisch, aber auch konstruktiv die Beratung begleiten und hoffen, dass dieses Gesetz dann nun ein großer Wurf wird. Vielen Dank.
Vielen Dank. Das Wort geht an Dr. Carsten Protesser von der CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wollen wir den Anlegerschutz vor allem im Bereich der Vermögensanlagen weiter verbessern. Wir haben in dieser Legislaturperiode bereits schon eine Reihe von Maßnahmen auf den Weg gebracht, die Missstände, Unwuchten, aber auch kriminelle Machenschaften einzelner verhindern und Schäden für Anleger vermeiden. Der Gesetzentwurf setzt noch die offenen Punkte. Frau parlamentarische Staatssekretärin Riglewski hat darauf hingewiesen, des Maßnahmenpakets zur weiteren Stärkung des Anlegerschutzes, um dass das BMJV zusammen mit dem BMF erarbeitet und bereits Ende 2019 veröffentlicht hatte. Aufhänger ist vor allem die bereits zitierte Insolvenz des Containeranbieters P&R. Bei dieser spektakulären Insolvenz ging es immerhin um 3,5 Milliarden Euro, die 54.000 Anleger in den Containeranbieter P&R investiert hatten. Was war das Geschäftsmodell von P&R? P&R war ein Unternehmen, das immerhin seit mehr als 40 Jahren Privatanlegern Seefrachtcontainer verkauft hatte und diese dann zurückmietete. Beim Kauf von Containern hielten Investoren im Gegenzug feste Mieten. In der Regel kaufte P&R nach 5 Jahren dann die gebrauchten Container mit einem Preisanschlag zurück. Die Anleger erhielten dabei ein Renditeversprechen zwischen 3 und 5%. Im März 2018 meldete P&R dann für viele überraschend die Zahlungsunfähigkeit. 2 Monate später stellte sich heraus, dass von 1,6 Millionen verkauften Containern sage und schreibe 1 Million Container fehlten. Der Fehlbestand ergab sich daraus, dass seit mehr als 10 Jahren Container lediglich nur auf dem Papier verkauft wurden, um mit den eingenommenen Geldern die laufenden Verbindlichkeiten aus Mietzahlungen und Rückkäufen gegenüber den Altanlegern zu bedienen. Also ein Schneeballsystem, das immer mehr zur Lawine für Anleger und zum Management wurde. Selbst in den umfangreichen Verkaufsprospekten der P&R war nichts Konkretes zu Marktpreisen und Mieten zu finden. Auch in diesem Fall müssen wir leider feststellen, dass trotz erkennbarer Plausibilitätsdefizite die BaFin im Zeitraum von 2017 bis Anfang 2018 noch 5 Angebote von P&R gebilligt hatte. Nach dem Vermögensanlagengesetz hatte die BaFin bei solchen Produkten bereits in seiner jetzigen Fassung die notwendigen Kompetenzen, um ein solches unklares Angebot einer Vermögensanlage zu untersagen. Bei dem letzten geplanten Angebot von P&R trat sie dies richtigerweise dann auch. Für viele Anleger aber leider zu spät. Nicht ausreichend, ein klares Defizit bei der Aufsicht ist lediglich auf Vollständigkeit beschränkte Prüfung von Vermögensanlageinformationsblättern durch die BaFin. Es muss vielmehr gewährleistet werden, dass diese auch ihren Zweck erfüllen und dem Anleger eine gut verständliche Entscheidungsgrundlage bieten. Die Prüfung der Verständlichkeit sollte daher selbstverständlich sein. Zukünftig muss die BaFin also die Einhaltung der regulatorischen Vorgaben schneller und effektiver verfolgen. Sie sehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Lastenheft für eine neu aufgestellte BaFin ist durchaus gut gefüllt. Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir aus dem Anlegerschutzgesetz kein Anlageverhinderungsgesetz machen. Wir sollten vielmehr einen guten Mittelweg finden, der Investitionen in Vermögensanlagen durchaus ermöglicht und gleichzeitig den Anlegerschutz besser absichert. Bei den Vermögensanlagen, um die es hier geht, sind in der Regel eben nicht die Kleinanleger, sondern durchaus breiter aufgestellte Investoren angesprochen. So lag nach einer Studie aus dem Jahr 2020 die durchschnittliche Mindestzeichnungssumme in der Untersuchung bei Publikumsangeboten bei über 28.800 Euro. Das dem Gesetz vorgesehene Blindpool-Verbot mag durchaus seine Rechtfertigung haben. Aber in dem angespannten Finanzierungsumfeld für Unternehmen entzieht das Blindpool-Verbot auch wichtige Finanzierungsmöglichkeiten. Die Investition in Vermögensanlagen ist nämlich kein Teufelszeug, sondern ermöglicht in den meisten Fällen volkswirtschaftlich sinnvolle Investitionen wie erneuerbare Energien, Impfstoffe, Wohnimmobilien und Forstwirtschaft. Ein generelles Blindpool-Verbot verringert hingegen die Anzahl und die Vielfalt der Anlegemöglichkeiten für Verbraucher und Anleger. Als Politik sind wir also aufgefordert, in der freien marktwirtschaftlichen Gesellschaft die Vielfalt und Diversifikationsmöglichkeiten für Anleger unter Wahrung höchstmöglicher Sicherheit abzuwägen. Im vorliegenden Gesetzentwurf ist insofern eine Neuregelung vorgesehen, die ein bestehendes Transparenzdefizit durch die Kontrolle der Mittelverwendung ausgleichen soll. So räumt der Gesetzentwurf der BaFin bei der Billigung von Angeboten einen größeren Ermessensspielraum ein, um Angebote bei einem begründeten Zweifel an einer gesetzeskonformen Mittelverwendung bestehen, nicht zum öffentlichen Angebot zuzulassen. Ich komme zum Schluss. Aufgrund der Containerinsolvenz von P&R gibt es im Gesetz die Überlegung, dass für bestimmte Vermögensanlagen die Bereitstellung eines unabhängigen Mittelverwendungskontrolleurs durch den Emittenten zukünftig zwingend erforderlich ist. Unabhängig von diesem konkreten Fall müssen wir aber sorgsam überlegen, wie wir in Zukunft ähnliche Insolvenzen verhindern können. Ich sehe daher an der einen oder anderen Stelle durchaus noch Nachbesserungsbedarf, den wir aber den Beratungen sicher klären können. Der vorliegende Entwurf dafür ist eine gute Grundlage. Ich freue mich auf die weiteren Beratungen und danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
Danke schön. Das Wort geht an Till Mansmann von der FDP-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Anlegerschutz ist in der Tat ein wichtiges Ziel der Finanzmarktregulierung. Auch bei dem hier vorgelegten Gesetz steht dieser Gedanke im Mittelpunkt. Gut gemeint ist aber nicht immer gut gemacht. Ich formuliere es einmal so. Wir teilen die Einschätzung der Diagnose. Bei der verordneten Medizin sind wir noch ein wenig skeptisch. Mit solchen Rezepten ist es eben auch wie beim Arzt, keine Medikation ohne Nebenwirkungen. Und als Service-Opposition lesen wir Ihnen gerne auch mal ein bisschen aus dem Beipackzettel vor, den man für dieses Gesetz erstellen müsste. Also Warnhinweise. Wenn noch nicht feststeht, welche konkreten Anlageobjekte finanziert werden sollen, dann dürfen von Privatanlegern keine Gelder mehr eingesammelt werden. Die geplante Regelung, dass Vermögensanlagen in sogenannten Blindpools für Privatanleger künftig nicht mehr zulässig sind, hat eben auch negative Folgen für die Verbraucher. So erschwert es die notwendige Diversifikation für ihre Anlagen. Durch die eingeschränkten Reinvestitionsmöglichkeiten der Vermögensverwalter befürchten wir, dass infolge verstärkt sogenannte Single-Asset-Strategien mit entsprechenden Klumpenrisiken angeboten werden. In der Folge verringert sich dann die Risikostreuung für die Anleger durch das vorliegende Gesetz. Gerade in Zeiten wie heute, in der Sparer ihr Geld vor Negativzinsen bewahren wollen, wird auf diese Weise erschwert, das eigene Vermögen aufzubauen und zu schützen. Aber auch für den Kapitalmarkt an sich sehen wir Nebenwirkungen, bei denen man sich die Frage stellen muss, ob sie nicht gravierender sind als die geplanten positiven Wirkungen. Denn das Blindpool-Verbot entzieht dem Kapitalmarkt Ressourcen, gerade für sozial wichtige Investitionsfelder wie Wohnungsbau, erneuerbare Energien oder Impfstoffentwicklung. Der deutsche Corona-Impfstoffhersteller BioNTech wurde zum Beispiel jahrelang über Vermögensanlagen mit Blindpool-Charakter finanziert. Stellen wir uns einmal kurz vor, wo wir heute global stünden, wenn diese Unternehmen in der schwierigen Entwicklungsphase nicht den Zugang zu diesem Kapital gehabt hätten. Ohne diese Mittel hätte das Unternehmen nicht mehr oder nur in erheblich geringerem Maße investieren und die für uns alle lebenswichtigen Innovationen leisten können. Auch beim Wohnungsbau ist das Blindpool-Verfahren eine beliebte Finanzierungsquelle. Konkret würde das Gesetz also eben auch die Gefährdung von Unternehmen, Arbeitsplätzen und Wohnraum bedeuten. Insgesamt fürchten wir, auch wenn einige gute Ansätze da sind, dass dieses Gesetz letztlich an einem verbesserten Anlegerschutz ein Stück weit vorbeigeplant ist. Aber vielleicht kann man da an der einen oder anderen Stelle noch nachbessern. Und ich freue mich, dass der Kollege Dr. Brotesser auch schon einige dieser Themen aufgegriffen hat, sodass wir hoffen, dass wir dann in der Beratung im Finanzausschuss noch diesen von Ihnen angesprochenen richtigen Mittelweg finden. Vielen Dank.
Vielen Dank. Sehr gut. Gerade noch. Das Wort geht an Fabio De Masi von der Linken, von der Fraktion Die Linke.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, der Wirecard-Skandal, der P&R-Skandal, der Brocon-Skandal, eine Reihe von Skandalen und zuletzt auch der German Property-Skandal, die zeigen, dass wir beim Thema Anlegerschutz in Deutschland und auch bei der Finanzaufsicht, naja, da ist es vielleicht ein bisschen wie bei Finnland mit dem Anbau von Rotwein. Wir haben da keine sehr gute Reputation. Deswegen ist es wichtig, dass noch in dieser Legislaturperiode bei diesem Thema etwas geschieht. Wir unterstützen dabei den Ansatz der Bundesregierung, Blindpool-Anlagen für Kleinanlegerinnen und Kleinanleger zu beschränken. Blindpool, das heißt, dass zum Zeitpunkt der Erstellung des Prospekts oder des Vermögensanlage-Investitionsplatz das Investitionsobjekt noch nicht konkret bestimmt ist. Und wir haben das gesehen bei dem Skandal um die German Property Group. Da wurde versprochen, dass man investiert in die Sanierung von denkmalgeschützten Immobilien, die gar nicht existierten. Und deswegen hat diese Regulierung hier durchaus eine hohe Bedeutung. Wir wünschen uns aber Verbesserungen am Gesetz, und zwar dahingehend, dass dieses Verbot nicht etwa durch Crypto-Assets umgangen werden kann. Wir wünschen uns verbesserte Einsichts- und Informationsrechte zugunsten der Kleinanleger und Kleinanleger, die häufig nicht über die notwendige Transparenz verfügen, um auch das Risiko ihrer eigenen Investitionen bewerten zu können. Die Einführung einer Mittelverwendungskontrolle durch unabhängige Dritte ist positiv. Was heißt das? Das heißt, dass eben kontrolliert wird, was mit diesem Geld der Kleinanleger und Kleinanleger passiert. Beispiel German Property Group erneut. Dort ist dieses Geld dann eben in den Taschen von Kriminellen verschwunden. Wir würden uns aber wünschen, dass dieser Dritte eben spezifischer bestimmt wird. Es sollte ein Rechtsanwalt oder ein Wirtschaftsprüfer sein, und es ist auch nötig, die Haftung dieses Kontrolleurs stärker zu präzisieren. Auch bei der Mittelverwendungskontrolle gibt es eine Ausnahme, nämlich für institutionelle Investoren. Und nun mein drittes Mal ein Bezug auf die German Property Group. Dort hat ja die BaFin bereits gesagt, wir haben uns das gar nicht genauer angeguckt, weil Kleinanleger und Kleinanleger waren ja gar nicht betroffen. Wir wissen aber von etlichen britischen Rentnerinnen und Rentnern, die dort eben ihre Lebensersparnisse verloren haben. Und deswegen wünschen wir uns hier auch stärkere Präzisierung im Entwurf. Zum Schluss, es ist positiv, dass das Auskunftsrecht der Finanzaufsicht BaFin gegenüber Anbietern leicht verbessert wird und dass sie sofortige Vollzugsmöglichkeiten bei Fehlern in der Rechnungslegung hat. auch ein leidiges Thema bei Wirecard gewesen. Aber diese positive Regel soll nur für neue Vermögensanlagen gelten. Das würden wir uns anders wünschen. Insofern bleibt viel zu tun. Wir freuen uns auf die Debatte. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ein Hinweis an das Plenum. Nein, vielen Dank, Herr de Masi. Die Abstimmung ist in 5 Minuten beendet. Und deshalb wollte ich noch mal darauf aufmerksam machen, wer noch nicht abgestimmt hat, könnte das jetzt wahrnehmen. Das Wort geht an Stefan Schmidt von der Fraktion Die Grünen.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der graue Kapitalmarkt ist noch immer eher ein Haifischbecken als ein sicherer Hafen für Kleinanlegerinnen und Kleinanleger. Die rund 75.000 betrogenen Anlegerinnen im Fall Procon oder die 54.000 im Fall P&R Container können ein Lied davon singen. Umso erfreulicher ist es, dass die Bundesregierung endlich einsieht, wir müssen Privatanlegerinnen und Anleger viel effektiver vor unklaren Risiken und Betrug schützen. Und dafür muss der graue Kapitalmarkt deutlich stärker reguliert werden. Der Gesetzentwurf greift viele wichtige Maßnahmen auf und ist ein guter Schritt hin zu mehr Verbraucherinnen und Verbraucherschutz, reicht aber nicht aus, um möglichen Betrug schon im Vorfeld wirksam zu verhindern. Ich will das kurz skizzieren. Es ist zwar im Grundsatz richtig und gut, dass Blindpools für Privatanlegerinnen verboten werden, dass nur noch beaufsichtigte Vermittler Vermögensanlagen vertreiben sollen und dass auch Mittelverwendungskontrolle bei Direktinvestitionen in Sachgütern eingeführt wird. Aber der Teufel steckt wie so häufig im Detail, beispielsweise bei den Plänen zur Mittelverwendungskontrolle. Die einzige Voraussetzung, die der Gesetzentwurf an den Mittelverwendungskontrolleur stellt, ist seine Unabhängigkeit. Muss er aber besonders qualifiziert und sachkundig sein? Nein. Und was passiert, wenn er gegen Regeln verstößt? Gar nichts. So verhindern wir doch keinen Betrug. Wir müssen festlegen, und zwar direkt im Gesetz, dass der Mittelverwendungskontrolleur entsprechend qualifiziert sein muss, zum Beispiel als Rechtsanwalt oder Wirtschaftsprüfer. Und es braucht auch klare Haftungsregeln bei Fehlverhalten, Bußgeldvorschriften bei Verstößen. Nur so lassen sich schmutzige Geschäfte auf Kosten der Anlegerinnen und Anleger verhindern. Es ist auch richtig und längst überfällig, dass die BaFin mehr Auskunftsrechte erhält und schon bei Verdachtsmomenten einschreiten soll. Das macht sie aber noch lange nicht zu einer Behörde mit mehr Biss. Die Befugnisse müssen doch viel weiter gehen. Wann kommt denn endlich die materielle Prospektprüfung? Die BaFin kann Betrug doch nicht wirksam abwehren, wenn sie weiterhin nur prüft, ob das Prospekt ein Inhaltsverzeichnis hat oder der Sitz des Anbieters genannt wird, aber nicht klärt, ob die Angaben in der Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung des Anbieters, ob die Sinn ergeben oder die versprochenen Renditen auch realistisch sind. Die BaFin muss Prospekte endlich auf Plausibilität prüfen. Nur so bekommen wir auch mehr Biss in diese Behörde. Nutzen wir also die Gelegenheit, um die Anlegerinnen und Anleger noch effektiver vor Betrug zu schützen und das Haifischbecken des grauen Kapitalmarkts trockenzulegen. Dafür werden wir Grüne uns in den Beratungen einsetzen, damit wir nicht in ein paar Jahren wieder hier stehen und den nächsten Anlegerskandal haben, auf den wir zurückblicken müssen. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank. Das Wort geht an Ingrid Arndt-Brauer von der SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wie meine Vorredner schon gesagt haben, beraten wir ja heute über die Stärkung des Anlegerschutzes, genauer gesagt über die Stärkung des finanziellen Verbraucherschutzes. Durch Regulierung und dem Verbot einiger hochspekulativer Vermögensanlagen sollen Verbraucherinnen und Verbraucher in Zukunft wirkungsvoller vor den erheblichen Risiken des grauen Kapitalmarktes geschützt werden. Das ist eine sehr wichtige Sache, meiner Meinung nach. Ein negatives Beispiel für Vermögensvernichtung ist hier schon angesprochen worden. Ich möchte es noch mal wiederholen. Das ist ein Skandal gewesen, und zwar die Pleite des Containeranbieters P&R. Hier haben die von Anlegern erworbenen Frachtcontainer vielfach nur auf dem Papier existiert. Und das war den Anlegern nicht klar. Von 54.000 Anlegern wurden 3,5 Milliarden Euro eingeworben. Teils von freien Beratern, aber teils auch von Banken, Sparkassen und Volksbanken. Von angeblich 1,6 Millionen Containern existierten wohl nur 618.000. Hier wurden in einer Art Schneeballsystem Finanzlöcher immer wieder gestopft. Um solche Geschäftsmodelle in Zukunft zu verhindern, enthält der Gesetzentwurf folgende Maßnahmen. Sogenannte Pleinpool-Anlagen sollen in Zukunft verboten werden. Ich sehe das ein bisschen anders als die Kollegen vom Koalitionspartner oder die FDP-Kollegen. Ich bin der Meinung, dass Geldanlagen in Projekte, die zum Zeitpunkt der Anlage noch völlig unklar definiert sind und unklar ist, wofür das Geld eigentlich investiert werden soll, verboten werden soll, weil das Risiko Totalverlust immer hinten am Horizont steht. Des Weiteren sollen Prüfungsmöglichkeiten der BaFin ausgeweitet werden. Hier ist jede Ausweitung erstmal zu begrüßen. Missstände sollen da eher erkannt werden, und ich denke, das ist was sehr Positives. Verbrauchertransparenz soll des Weiteren erhöht werden, indem eine Mittelverwendungskontrolle bei Geldanlagen, die unmittelbar in Sachgüter einfließen, eingeführt werden soll. Das gibt es bisher auch noch nicht. Und des Weiteren, last not least, soll der Vertrieb von Vermögensanlagen auf beaufsichtigte Anlageberater und Vermittler beschränkt werden. Auch das finde ich sehr wichtig. Diese Beaufsichtigung gibt es im Moment noch nicht. Und die Verwalter geschlossener Publikumsfonds sollen der Erlaubnispflicht nach dem Kapitalgesetzbuch unterstellt werden. Ich finde, das sind sehr gute und sehr wichtige Maßnahmen. Im Moment sind Anleger immer davon abhängig, ob sie seriös beraten werden oder nicht. In Zukunft sollen sie nur noch seriös beraten werden. Das ist eine gute Zielsetzung des Gesetzes. Und ich denke, wir können es vielleicht noch verbessern in Kleinigkeiten. Aber ich finde, die Grundlage des Gesetzes ist sehr gut. Und ich freue mich auch auf Beratungen, nicht auf alle, aber auf einige freue ich mich. Ich freue mich vor allen Dingen über einen guten Abschluss, den wir dann in Zukunft hinkriegen werden, und auf eine Verbesserung für die Anleger. Vielen Dank.
Vielen Dank. Die Zeit für die namentliche Abstimmung ist vorbei. Gibt es dennoch Abgeordnete im Plenum, die noch nicht abgestimmt haben? Das sehe ich nicht. Ich schließe die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen. Das Ergebnis der Abstimmung wird Ihnen später bekannt gegeben. Und zum Abschluss dieser Debatte, zum Top 5, redet Alexander Radwan von der CDU-CSU-Fraktion.
Mal durchatmen. Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ja schon gesagt worden, es geht heute um die Stärkung des Verbraucherschutzes, des Anlegerschutzes. 2015 gab es das Kleinanlegerschutzgesetz, aber es wurden auch Maßnahmen zur Stärkung des Verbraucherschutzes entsprechend geplant und kommen jetzt in die Umsetzung. Entsprechende Skandale haben natürlich dazu beigetragen, dass diese Gesetzgebung heute folgte. P&R wurde genannt, Rokon, andere, die wir auch gerade in Untersuchungsausschüssen untersuchen, hier die Kollegen. Es sollte uns aber bei einer Gesetzgebung und bei den Maßnahmen, die jetzt notwendig sind, erst einmal die Frage stellen, was hat das BaFin damals gesehen, was haben sie gemacht, was haben sie nicht gemacht, welche Instrumente hatte sie, welche Warnhinweise kamen und warum hat sie in einer entsprechenden Form gehandelt oder auch nicht gehandelt. Und daraus kann man dann auch überlegen, welche Maßnahmen sind notwendig im gesetzgeberischen Bereich. Und darum ist es, wenn man sagt, die BaFin soll zukünftig an der Gestaltung von Produkten, an der Gestaltung von Vertrieb mitwirken, dass wir auch eine BaFin entsprechend ausstatten und auch dort die entsprechenden Leute haben, die diese Produkte gestalten können, die entsprechend prüfen können und auch die Sinnhaftigkeit hinterfragen können. Und bei der Frage Sinnhaftigkeit ist dann auch die Frage, ist die Sinnhaftigkeit nur dann gegeben, wenn es gar kein Risiko gibt, oder ist es notwendig zu sagen, ein Produkt ist entsprechend vorhanden? Es gibt ein Risiko, aber es gibt auch eine entsprechende Chance dabei. Also ein solches Produkt ist genauso sinnhaft und darum sollten wir dies bei der Gesetzgebung entsprechend ermöglichen. Wenn ich gerade beim Thema Ermöglichen bin, ist natürlich eines der Hauptforderungen, da ist auch dort im Grundsatz immer Konsens vorhanden, die Transparenz. Ich sage zum Transparenz ja, aber Transparenz muss verständlich sein. Transparenz muss nachvollziehbar sein. Wir haben teilweise in den letzten Jahren Gesetze erlassen, aber auch dann in die Praxis der Finanzwirtschaft, der Banken bekommen, wo eine Transparenz geschaffen wurde, die dann zu einer Nichtverständlichkeit, zu einem Wust am Papier geführt hat, wo der normale Verbraucher überfordert wird. Das ist eine Sichtweise, meine Damen und Herren, die jetzt nicht nur von der Finanzwirtschaft so gesehen wird, sondern zu diesem Thema habe ich mich damals auch mit Verbraucherschützern unterhalten. Und die Verbraucherschützer haben gesagt, was nützt mir denn so viel Transparenz, wenn der normale Mensch in der Bank ein Konto eröffnen möchte und das gar nicht mehr lesen kann und will, sondern will ja eigentlich nur entsprechend ein Konto eröffnen. Der Vertrieb von beaufsichtigten Vermittlern und Beratern ist sinnvoll und nachvollziehbar. Aber das, was jetzt sich schon für die Bereiche herausgebildet hat, ist die Frage von Blind Pools. Und da ist dann schon auch die Thematik, Menschen, die heute ja immer wieder von uns aufgefordert werden, sie sollen für die Altersversorgung selber vorsorgen, sie sollen sich entsprechend engagieren, was in einem jetzigen Zinsumfeld sehr schwierig ist. Ist es dann bereits ein Risiko zu sagen, nochmal, wenn der Anleger es weiß, dass das, wo das Geld dann hineingeht, unklar ist, ob ich es dann verbiete? Es wurde bereits genannt, auf der einen Seite werden die Skandale genannt, wobei hier auch betont wurde, hier war kriminelle Energie unterwegs. Und auf der anderen Seite wurde BioNTech genannt. Es wird nachhaltig genannt. Und auch beim Nachhaltigkeitsthema freue ich mich schon auf die große Diskussion zur Transparenz, weil wir gerade aktiv sehr daran arbeiten, Finanzprodukte in Europa zu stricken, die an Komplexität gar nicht mehr zu überbieten sind. Und diejenigen, die Transparenz und Nachvollziehbarkeit momentan fordern, fordere ich gleichzeitig auf, bei nachhaltigen Finanzprodukten dafür zu sorgen, dass sie einfach und verständlich sind und nicht an Komplexität in der Art und Weise zunehmen, wie es gerade in Brüssel mit Deutscher und teilweise gerade mit derjenigen, die Transparenz und politischer Unterstützung erfolgt, meine Damen und Herren. Da gibt es einen Widerspruch. Ich denke, wir sollten bei den Blind Pools den Menschen nicht die Chance nehmen, in eine Biotech-Firma zu investieren, in Zukunftstechnologien zu investieren, sondern wir müssen den Menschen dort die Möglichkeit geben, zu wissen, in was sie investieren, dass es dort Risiken gibt, aber ihnen die Chance zu nehmen in der jetzigen Zeit, halte ich für falsch, meine Damen und Herren. Abschließend lassen Sie mich sagen, wir müssen ein Gesetz machen, das die Möglichkeiten eröffnet, und wir müssen eine BaFin entsprechend ausstatten, dass sie dieser Aufgabe auch nachkommt. Und letztendlich geht es um eine Ausgewogenheit zwischen Verboten auf der einen Seite und Möglichkeiten auf der anderen Seite. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 28/166 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte.